öffnet die Europäische Union ihren Gegnern Tür und Tor, damit diese zum großen Schlag gegen die europäische Integration ausholen können. Dafür scheint sich besonders die Wahl zum Europäischen Parlament anzubieten. Denn die Wahlchancen für rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien stehen gut, sehr gut. Parteien, die das Parlament, in dem sie zukünftig sitzen werden, am liebsten abschaffen würden. Eine Kaperung der europäischen Demokratie. Europawahl 2024, Rechtsruck in der EU, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Tonia Mastroboni ist bei uns, Korrespondentin hier in Berlin für die italienische Tageszeitung La Repubblica. Magdalena Gorsch-Palokat, Sie sind ehemalige Warschau-Korrespondentin der Deutschen Welle. Jetzt arbeiten Sie auch noch für die Deutsche Welle, aber in Berlin in der polnischen Redaktion. Professorin Paula Diehl ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Kiel und gleichzeitig sind Sie Direktorin eines internationalen Netzwerks zur Populismusforschung und schließlich mein Kollege Rolf-Dieter Krause, langjähriger Leiter des ARD-Studios in Brüssel. Herr Krause, wenn man auf die Umfragen guckt jetzt zur Wahl im Europäischen Parlament am 9. Juni, dann wird man davon ausgehen müssen, dass rechtspopulistische Parteien bis hin zu Rechtsextremen deutliche Zuwächse zu verzeichnen haben und auch erheblich mehr Parlamentarier nach Brüssel schicken. Was bedeutet das eigentlich für Europa, für die Europäische Union?
Nichts Gutes. Denn die werden wahrscheinlich nicht genug sein, um Gestaltungsmacht zu haben. Aber sie werden sehr viel blockieren können, sehr viel verhindern können. Dann werden wir sehen, was wir an diesem Europa haben, das sie so madig machen. Denn wir werden uns umgucken, wenn dieses Europa nicht mehr gut funktioniert.
Frau Diehl, jetzt sind ja das diese rechtspopulistischen bis rechtsextremen Parteien, die sind ja auch in ihrer inhaltlichen Ausrichtung unterschiedlich. Die sind sich ja auch nicht untereinander immer einig. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Strömungen, auch oft national bedingt. Aber gibt es Gemeinsamkeiten, die sie im Moment so erfolgreich machen in vielen europäischen Ländern?
Ja, also ich würde sagen, es gibt eine Linie, die sehr stark auf die Migrationspolitik eingeht, teilweise mit einem ethnopluralistischen Vorstellung von Gesellschaft. Es gibt auch eine Vorstellung, dass man dann in Sache Gender anders regeln soll und eine christliche Vorstellung von Identität. Und das alles bringen sie mit und sind da gemeinsam.
Also es gibt eine gemeinsame Basis. Frau Mastroboni, in Italien stellt ja eine dieser Parteien, über die wir heute Abend reden, sogar die Regierungschefin Giorgia Meloni. Wie europäisch ist Italien eigentlich noch?
Ich glaube, die Bevölkerung ist immer noch sehr europäisch. Das sagen auch alle Umfragen. Das ist, glaube ich, sehr ähnlich wie in Polen. Aber das Problem ist natürlich eine Regierung, die sehr rechtsradikal innenpolitisch ist. Und außenpolitisch nicht. Meloni hat sich immer sehr pragmatisch gezeigt. Sie hat in diesen anderthalb Jahren auch vieles beigelegt, was sie im Wahlkampf ja versprochen hatte, zum Beispiel die Schiffblockade im Mittelmeer. Mhm. Und das sollte uns aber überhaupt nicht beruhigen, weil sie ist eine sehr ambivalente Politikerin und will in der nächsten europäischen Regierung auch mitbestimmen. Und das sollte uns wirklich beunruhigen.
Frau Kuschke, in Polen ist es ja umgekehrt, oder? Anders, da ist jetzt eine europaskeptische und deutschlandfeindliche Partei aus der Regierung ausgeschieden, die PiS. Dieses Wahlergebnis bei den nationalen Wahlen, was bedeutet das jetzt für die Wahl zum Europäischen Parlament?
Ich glaube, es ist wichtig, auch bei dem Ganzen zu erkennen, dass die PiS zwar nicht regiert, aber sie doch stärkste Kraft war in den Wahlen. Sie hatte ja über 35% Unterstützung. Sie war nur nicht fähig, eine Koalition zu bilden und die Liberalen waren es. Deswegen regieren sie. Wir haben jetzt eine nach den anderen Wahlen und sind nach den Wahlen und vor den Wahlen. Wir hatten auch gerade wieder Kommunalwahlen in Polen, wo das Ergebnis eigentlich sehr ähnlich war zu den Parlamentswahlen. Also da war die PiS wieder sehr stark vertreten. Zwar weniger als bei der letzten kommunalen Wahl, aber immer noch sehr stark. Das heißt, das Bild in Polen ist immer noch sehr gespalten. Also, dass die Liberalen regieren, heißt nicht unbedingt, dass die PiS sehr schwach geworden ist. Das sollte man nicht so sehen. Und ich nehme an, das wird das Gleiche jetzt in diesen uns bevorstehenden Europawahlen bedeuten. Und genauso wird es ausgehen.
Vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz auf Italien. Und Meloni, Sie haben es gerade angedeutet. Es ist ja so eine Strategie vieler Rechtspopulisten bis Rechtsextremen in Europa, gar nicht das zu tun, was man erwartet, sondern sozusagen sich so ein bisschen auch dem sogenannten bürgerlichen Lager der Mitte anzunähern. Könnte man sagen, in Rom hat die Wölfin Kreide gefressen. Was hat sich da inzwischen schon verändert jetzt in Italien? Oder sind diese Veränderungen gerade für uns von außen gar nicht so sichtbar?
Also was wir von diesen, glaube ich, zeitgenössischen rechtsextremen Parteien wissen, ist, dass sie versuchen, also es gibt da keine Panzer auf der Straße oder Dissidenten im Gefängnis, aber sie versuchen einfach, die demokratischen Prinzipien, zum Beispiel die Dreiteilung der Macht, zu zerstören. Ne? Das ist ja in Polen passiert, das ist in Ungarn passiert. Und Meloni greift, seitdem sie in der Regierung ist, regelmäßig die Richter an. Sie greift regelmäßig Journalisten an. Sie hat meine Zeitung Repubblica sehr oft schon angegriffen. Wir werden auch bei Pressekonferenzen sehr oft ignoriert. Wir sind die zweitgrößte italienische Tageszeitung. Es gibt da wirklich also viele alarmierende Anzeichen innenpolitisch. Es gab gerade einen großen Eklat um den 25. April. Heute ist der 25. April. Das ist in Italien der Befreiungstag von dem faschistischen Regime. 1945. Und Meloni bringt es einfach nicht über die Lippen zu sagen, sie sei antifaschistisch. Und der Antifaschismus.
Sie stammt ja von einer Partei, die eigentlich den Faschismus, ja, genau, also Postfaschisten sind.
Genau. Ja. Nein, nicht nur. Sie hat ja die Postfaschisten, die Movimento Sociale Italiano, der hat ja, um mit Berlusconi zusammen zu regieren, hat er ja eine Abiura gemacht. Er hat ja gesagt, eben, Faschismus ist das Übelste, was wir gehabt haben in der Geschichte. Und ihre Partei war eine Splitterpartei von diesen Postfaschisten, die gesagt hat, nein, wir wollen den Faschismus nicht wegschmeißen. Sie hat ja immer noch die berühmte Flamme in ihrem Symbol. Das heißt, sie ist immer noch ambivalent, innenpolitisch eben sehr rechts. Es gab eben eine Klage jetzt um 25. April, weil ein großer Schriftsteller, der eine Mussolini-Biografie geschrieben hat, der heißt Antonio Scurati, ich glaube, Sie kennen ihn auch, der wurde auch in Deutschland veröffentlicht, der ist zensiert worden. Der durfte eine Rede zum 25. April nicht im Fernsehen.
Obwohl er schon eine Zusage hatte. Er fand, genau, sich, glaube ich, schon auf dem Weg nach Rom. Genau. Das heißt also, da gab es auch ziemlich viel Diskussion um diesen Zensurvorwurf. Frau Diehl, ich glaube, es gibt von Frau Meloni den Plan, den Ministerpräsidenten Italien direkt zu wählen. Und der hätte dann, wenn er gewählt ist, selbst mit einfacher, relativer Mehrheit, automatisch auf seiner Seite 55% der Parlamentssitze. Ist das so ein Klassiker, wie man die europäische Demokratie kapert, von einer liberalen in eine und parlamentarischen in eine gelenkte Demokratie überführt?
Ja, es gibt so eine, also ich würde sagen, eine doppelte Bewegung in Richtung Normalisierung von antidemokratischen, extrem rechten Ideologien, also Versatzstücke von Ideologien. Und die sind auf der einen Ebene institutionell, die sehen wir jetzt, deswegen sprechen wir ganz massiv über einen Rechtsruck. Aber die fangen schon viel früher an. Also die fangen an in der Kultur, in den öffentlichen Diskurs, in der Normalisierung von Ideen, die bisher als nicht demokratisch galten und deswegen gar nicht diskutabel waren. Die zirkulieren schon längst bei uns. Und das, was wir sehen in diese Versuche, die Institutionen umzuformen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Also das Ganze ist schon lange da. Und daher ist das die Frage, was macht das mit der politischen Kultur und mit der Zivilgesellschaft?
Wie weit, Rolf-Dieter Krause, sind wir denn in Deutschland von solchen Zuständen noch entfernt?
Weiß ich nicht. Das fällt mir ganz schwer, das einzuschätzen. Mich bewegt was anderes. Mich bewegt seit Jahren, dass Europa nicht wehrhaft ist. Nach außen sowieso nicht, aber auch nicht nach innen. In Sonntagsreden reden wir schön von Werten, von Wertegemeinschaft und so weiter. Und es waren nicht die rechten Parteien, sondern es waren etablierte Parteien, die Werte mit Füßen getreten haben. Die Christdemokraten haben jahrelang ihre schützende Hand über Orban gehalten. Die haben mit Berlusconi, der war in ihren Reihen, und zwar einfach, um die Mehrheiten zu sichern. Das ist das, was mich jetzt besorgt. Die Rechtspopulisten werden im Europaparlament keine Mehrheit haben. Aber was macht dann die Europäische Volkspartei? Also die Vereinigung der christdemokratischen Parteien in Europa. Bilden die da eine Koalition, wenn es darum geht, einen Kommissionspräsidenten oder eine Kommissionspräsidentin durchzusetzen oder sonst was? Gibt es da eine Brandmauer oder Cordon sanitaire, dass man die Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten ablehnt? Und diese Werte, die wir immer nur in Sonntagsreden betont haben, die für deren Verteidigung wir aber nichts getan haben. Und das hätten wir, wenn wir es früh genug gemacht hätten, sehr wirksam tun können gegenüber Ungarn, gegenüber Polen, jetzt gegenüber der Slowakei, da ist ja auch so ein Gauner-Regime an der Macht. Dann wäre die Lage eine andere. Und das macht mir Sorgen, weil das ja gleichzeitig auch die Glaubwürdigkeit der EU schädigt. Und das ist wieder das, auf dieser fehlenden Glaubwürdigkeit reiten ja die Populisten. Das ist ja ihr Ding. Und und das wird dann noch schlimmer werden, wenn sie Einigungen in den politischen Prozessen erschweren, dann heißt das dann wieder, ach, in Europa kann sich kein Mensch einigen, guck dir das mal an, immer nur gegeneinander und Chaos und so. Und dann werden sie wieder versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Das ist der Mechanismus, der da stattfindet. Und dafür ist dieses Europa einfach zu wertvoll. Unser Wohlstand geht baden, wenn Europa baden geht. Unsere Sicherheit geht baden, wenn Europa kaputt geht. Und vor allem, wir werden zum Spielball von Mächten wie China, wie Russland, auch den USA, wenn wir Europa kaputt machen. Augenhöhe kriegen wir Europäer nur hin, wenn wir gemeinsam sind. Deutschland ist zu klein und die anderen Länder sowieso, und um das alleine zu schaffen. Das ist die Sorge, die mich bewegt.
Darf ich noch was dazu hinzufügen?
Ja, bitte.
Es ist sehr wichtig, genau dazu zu sagen, dass die Brandmauer schon längst gefallen ist. Weil die EVP, also die europäischen Christdemokraten, flirten, umwerben seit 2 Jahren Giorgia Meloni. Manfred Weber spricht mit ihr, er will eventuell eben eine Mehrheit. Spitzenkandidat der EVP. Also diese Brandmauer gibt es schon lange nicht. Und ich habe auch hier mit einigen sehr wichtigen von der CDU gesprochen. Und die haben so resoniert. Sie sagen, schauen Sie, in Perspektive haben wir schon ein Land verloren. Wir haben, die Gaullisten in Frankreich sind schon nicht mehr, sind verschwunden. Wir können uns nicht erlauben, noch ein Land zu verlieren. Also wir wissen nicht, was Forza Italia, Berlusconis Partei, machen wird in den nächsten Jahren, ob es überhaupt noch geben wird. Das heißt, wir müssen mit Meloni sprechen. Und dann sagt man denen, ja, aber Meloni tritt das Recht innenpolitisch mit den Füßen. Und die sagen, ja, aber außenpolitisch ist sie pragmatisch und sie hält alle rote Linien ein. Und für die EVP sind die roten Linien.
War auch schon im Weißen Haus zu Gast, ne? Wenn ich das sehe, mit Olaf Scholz. Scheint sie auch nicht eine abgrundtiefe Abneigung zu verbinden. Also insofern ist das ja Pragmatismus. Frau Gorsch, ist das auch in Polen, ist das so festgestellt worden, dass eigentlich die Pro-Europäer, Donald Tusk ist ja, stammt aus Polen, er war Vorsitzender des Rates und ist jetzt wieder Ministerpräsident, wie früher schon mal, dass die Pro-Europäer die Tür geöffnet haben, freiwillig hoffentlich nicht unfreiwillig, für diejenigen, die eigentlich Europa abschaffen wollen.
Ja, in Polen ist es ja so, das ist ja ein sehr europaliebendes Land jetzt und war es auch immer. Also auch als die PiS regierte. Ich bin ja auch viel im Land rumgekommen und ehrlich gesagt, man hat nie eine Europaskepsis geführt. Wenn man durch das Land fährt, merkt man ja auch fast an jeder zweiten Straße hängt ein Schild an der Schule oder an einem anderen Gebäude, ne, wurde mit EU-Mitteln finanziert. Die Menschen sind sich schon bewusst, was die EU diesem Land brachte. Und es war zu PiS-Zeiten so. Und es ist auch jetzt natürlich so. Also die Polen lieben Europa. Das ist einfach, das ist das, was Sie angesprochen haben, das Innerpolitische und das, was nach außen gezeigt wird. Ne? Also die PiS-Partei hat ja Donald Tusk und die EU für das Schlimmste gehalten. By the way, Deutschland natürlich auch, also vielleicht noch schlimmer als Brüssel. Ne? Also Donald Tusk stand ja immer unter dem Generalverdacht, er sei zu deutschlandfreundlich.
Deutscher Agent.
Deutscher Agent wurde er genannt, ne? Am Tag seines Exposés von Jarosław Kaczynski, was natürlich, ja, stärker geht's nicht. Also an so einem Tag, wo ein Premierminister eine Rede hält, als deutscher Agent beschimpft zu werden. Auch vielleicht ein Tipp für Deutschland, er steht ja immer noch unter dem Generalverdacht, zu Deutschland freundlich zu sein. Und deswegen tritt er meines Erachtens jetzt viel zurückhaltender hier auch auf im Kontakt mit den Deutschen, als er könnte oder vielleicht sogar wollen würde. Jedenfalls sind die Polen überhaupt nicht europaskeptisch und waren das nie. Also das ist weder meine Auffassung, noch zeigen das jegliche Untersuchungen. Ne? Das ist das, was von einer Gruppe und einer politischen Gruppe nach außen gestrahlt wurde in den letzten Jahren.
Aber das ist ja interessant, Frau Diehl. Wir haben Menschen merken, und nicht nur in Polen, dass sie von der Europäischen Union auch profitieren. Es wird investiert, es wird in Defizite in der Infrastruktur werden nachgeholt, werden beseitigt. Den Leuten geht es viel besser als vor 20, 30 Jahren, geschweige denn vor 1989. Und trotzdem wählen viele eine solche Partei, die eigentlich genau das Gegenteil will. Ist das, ja, glaube ich, kognitive Dissonanz nennt man ja so etwas, wenn man eigentlich das macht, was man nicht machen will, ist das ein klassisches Phänomen in Europa, was den Rechtspopulismus stärkt?
Ich glaube, da gibt es auch zwei verschiedene Dinge, die man anschauen muss. Zum einen ist Europa zwar nahbar in der Hinsicht, dass Symbole da sind, dass Maßnahmen da sind, dass man sehen kann, es gibt einen Zusammenhang, einen institutionellen Zusammenhang. Aber auf der anderen Seite ist man sehr weit politisch von Europa entfernt. Und das ist etwas, was eine Art Krise der Repräsentation hervorruft. Man hat sehr lange in der Politikwissenschaft von dem Demokratiedefizit gesprochen. Das Parlament ist jetzt ein bisschen gestärkt worden. Das verbessert sich alles. Aber dieses Gefühl, ich weiß gar nicht, wer da was macht, weil das Gesamte so komplex ist und diese Unmittelbarkeit nicht gibt. Das ist natürlich Munition für diejenigen, die jetzt eine europaskeptische Politik führen. Aber inzwischen haben die Rechtspopulisten und rechtsextremistischen Parteien nicht die klare Ablehnung von Europa alleine. Also es gibt auch die Idee, wir sollen Europa reformieren, wir sollen Europa nutzen für unsere vor allem Migrationspolitik und so weiter. Also es gibt da auch eine Abweichung von der harten Position, die es früher gab.
Die PiS wollte ja auch nicht austreten, zum Beispiel aus der EU. Ne? Sie wollte nur das Bild Polens in der EU verändern. Man hat ja immer gesagt, wir wollen nicht mehr auf den Knien sein. Also das hatte sehr viel auf dieser rhetorischen Ebene. Ne?
Kein Mensch hat Polen auf den Knien gesehen, außerhalb Polens.
Das ist immer
aber wahr ist, Polen bekommt mehr Geld aus Brüssel als irgendein anderes Land.
Absolut, das sieht man auch.
So, und die Frage, das ist immer so meine Skepsis, wie ist die Liebe zu Europa, wenn das mal nicht mehr so ist, wenn das Geld, wenn Polen so stark geworden ist, sich wirtschaftlich so entwickelt hat, dass es vielleicht sogar, träumen wir mal, Nettozahler wird. Ne, da wird dann die Liebe zu Europa auch noch da sein. Das ist der Lackmustest nachher. Auf den Knien hat, das ist ein Trugbild. Ja. Das hat Kaczynski erzeugt,
um sich dagegen wehren zu können. Aber er war erfolgreich damit in Polen.
Ne? Ja, also klar. Ist aber kein Mensch hat zum Beispiel in Deutschland Polen auf den Knien gesehen.
Aber vielleicht hatte das auch mit einer gewissen sehr erfolgreichen Ambivalenz zu tun. Das heißt, man hat sich das Geld geholt aus Europa und hat dann aber in der Propaganda diesen nationalen Stolz geschürt. Das macht Meloni auch sehr gut. Ich meine, Italien, das vergisst man immer, Italien ist ein Nettozahler. Das heißt, Italien hat einen Schuldenberg, aber ist immer noch ein Nettozahler in Europa. Aber ich glaube, das ist eben das Tückische bei diesen rechtspopulistischen Parteien. Ne? Sie sind eben nationalistisch. Sie sagen, wir müssen uns unsere Souveränität zurücknehmen. Das war auch ein Stichwort bei Meloni und bei Kaczynski.
Sehr viele Ähnlichkeiten.
Genau, sehr viele Ähnlichkeiten. Die sind ja auch in derselben europäischen Gruppe, ne, bei den Konservativen. Aber sich dann das Geld natürlich holen, ne, unter der Bank.
Der Punkt ist, die können sich auch auf ganz viele Fragen gar nicht einigen. Also bei der Migration ist es noch am einfachsten. Da können sie alle sagen, wollen wir nicht.
Aber beim Stabilitätspakt.
Stabilitätspakt. Denken Sie mal an die Schuldenkriterien für den Euro. Das sieht Frau Meloni völlig anders als die AfD.
Natürlich.
Und da gibt es überhaupt keine Gemeinsamkeit. Und die Rechten in Holland sehen es vielleicht eher wieder so wie hier, aber in Frankreich, Frau Le Pen, sieht es wieder völlig anders.
Oder Vox in Spanien.
Oder auch in Spanien. Das heißt, deswegen meine ich, da ist keine Gestaltungsmacht, aber es ist eine Verhinderungsmacht. Ja. Und vor allem, sie kann einen Zustand des politischen oder demokratischen Chaos produzieren, der dann wieder als Argument genutzt wird, zu sagen, das Ganze taugt nichts. Und das ist das Perfide an dieser Strategie. Und die AfD reitet schon voll auf dieser Welle und sagt immer, da. Und in Wahrheit will sie dazu beitragen, dass es so ist. Und noch mal, gerade die Wähler der AfD, kleine Leute, Handwerker, mittlere Leute, die alle denken, Europa ist weit, ich habe davon nichts, die werden sich umgucken. Weil wenn die deutsche Wirtschaft, jede Wirtschaft, auch die italienische, die polnische, alle unsere Wirtschaften hängen total von diesem Binnenmarkt ab. Und da kommt übrigens ein Punkt, bei dem es Europa immer ganz schwer hat und gegenüber Populisten fast wehrlos ist. Wenn Sie einen gemeinsamen Markt haben, brauchen Sie gemeinsame Spielregeln. Das ist wie beim Fußball. Da dürfen auch nicht die einen mit der Hand arbeiten und die anderen nur mit dem linken Fuß, sondern man braucht gemeinsame Spielregeln. Und die werden im europäischen Binnenmarkt nun mal in der EU gemacht und nicht mehr in den nationalen Hauptstädten. Und natürlich ist dann so eine Spielregel nicht immer so, wie die sich ein Italiener wünscht oder wie die sich ein Deutscher wünscht oder ein Pole, sondern das ist in der Regel ein Kompromiss, in dem sehr viele unterschiedliche Gewohnheiten, Traditionen, Mentalitäten einfließen. Und dann ist so ein Kompromiss für jeden von uns ein Stückchen fremd. Und da können natürlich Populisten sagen, das können wir alles viel besser. Nein, sie können gar nichts besser. Sie müssten diesen gemeinsamen Markt aufgeben, wenn Sie alles alleine machen wollen.
Nur wenn ich was einbringen darf. Das ist natürlich der Kompromiss, der da erzwungen wird. Er erscheint das sehr, sehr weit weg von der jeglichen Realität von den nationalen Staaten. Ja. Und das ist die Lücke. Ja? Also davon profitieren die Rechtspopulisten, aber auch andere Populisten.
Aber es geht nun mal nicht anders. Also ich werfe den Institutionen der EU manchmal, habe ich auch in meiner aktiven Zeit gerne gemacht, die regeln manchmal auch Sachen, die sie nicht regeln müssen oder versuchen, das zu regeln. Ich bin sehr dafür, dass Frauen in Aufsichtsräten sitzen, aber das muss nicht in Finnland genauso aussehen wie auf Malta oder in Portugal, sondern das kann man national machen. Das ist das Funktionieren des Binnenmarktes hängt davon nicht ab, wie die Geschlechterzusammensetzung in Aufsichtsräten ist. Haben sie zu regeln versucht. Ist natürlich Wahnsinn. Aber das meiste muss man gemeinsam machen. Normen muss man gemeinsam machen. Und wenn wir zum Beispiel, wir sehen doch das schon wenn unsere Stecker, wenn die sich unterscheiden und woanders nicht in die Steckdosen passen. Die Briten haben darauf immer Wert gelegt, mit ihnen die Iren. Und dann sehen die Stecker da anders aus. Ja, das kriegen die heute in so einer Schachtel dazugeliefert. Aber eigentlich ist das binnenmarktwidrig. So, und bei anderen Dingen ist es dann noch viel, viel relevanter. Und oft genug ist es übrigens im Ergebnis eine Entbürokratisierung. Bei Autos war es eine Entbürokratisierung für alle europäischen Länder, eine amtliche Betriebserlaubnis zu haben. Und nicht in Frankreich die gelben Scheinwerfer, bei uns, weil wir immer mit Zementsäcken im Kofferraum rumfahren, diese Leuchtweitenregulierung für die Scheinwerfer und so. Sondern jetzt kann ein Autohersteller überall dieselben Autos verkaufen.
Das hat jetzt auch lange gedauert, wenn ich mich erinnere, dass, nicht jetzt, was Sie gesagt haben, sondern bis auch deutsche Steckdosen in Sizilien in Hotelzimmer gepasst haben. Das Wahlergebnis in Polen gibt ja eine gewisse Hoffnung für die Anhänger Europas, der Pro-Europäer, dass etwas auch sich wieder ändern kann. In Bezug auf Demokratie und Rechtsstaat dachte man ja, da ist jetzt das Kind fast in den Brunnen gefallen, jetzt wird es gerade wieder rausgeholt. Lässt sich das gut rückabwickeln, was Demokratie und Rechtsstaat angeht in Polen? Es gab ja auch massive Auseinandersetzungen mit der Europäischen Kommission. Oder ist das eine schwere Arbeit, das wieder in den vorhergehenden Zustand einer liberalen Demokratie zu versetzen?
Eine sehr schwere Arbeit. Also wer gedacht hat, das geht jetzt einfach so, weil jetzt mal jemand anders dran ist mit dem Regieren, der erfährt gerade, dass es komplett anders ist. Also erstens ist Polen auch spezifisch in dem Sinne, dass es natürlich noch einen Präsidenten gibt und ein Verfassungsgericht gibt. Beide gelten ja als regierungsnah, ich meine jetzt PiS-nah, und stehen quasi über der Regierung. Ein Präsident in Polen hat sehr viel Macht. Das heißt, man kann nichts hinter seinem Rücken machen. Also er kann ein Gesetz entweder völlig ablehnen, er kann es zum Verfassungsgericht schicken, wobei man natürlich ahnen kann, wie das dann ausgeht. Das heißt, irgendwas jetzt zu bewegen und schon schnell geht erstmal gar nicht. Viele sagen, es ginge, wenn man sich der Methoden der Vorgänger annehmen würde. Das will man ja nicht, weil man sie ja kritisiert hat die letzten 8 Jahre. Und jetzt, Sie haben den Rechtsstaat angesprochen. Es wurden ja Urteile gefällt. Was damit? Also man kann das doch jetzt nicht alles einfach rückgängig machen. Also das ist eine extrem, extrem schwere Aufgabe. Und wir sehen das alles. Und es ist eine große Aufgabe und eine schwere Aufgabe. Also das schnell geht's gar nicht.
Was diese Parteien ja auszeichnet und was, glaube ich, viele Menschen in Europa auch so sehen, ist, dass sie ja behaupten, die nationale Souveränität, wir haben es gerade schon angesprochen, sei gefährdet. Das wird jetzt alle Entscheidungen auf die europäische Ebene verlagert. Dieses sogenannte Subsidiaritätsprinzip, das würde gar nicht funktionieren. Wir müssen sozusagen unsere nationale Identität an der europäischen Garderobe abgeben. Das scheint ja bei vielen Menschen zu verfangen. Was muss da eigentlich geschehen bei den Parteien, die eben gerade die europäische Idee vorantreiben, dass dieser Eindruck nicht entsteht? Also das, was unsere nationale Identität ausmacht, und das ist ja nicht nur in Polen und in Italien so, sondern auch in vielen anderen Ländern, die wird jetzt im europäischen Kontext nicht geopfert, sondern ist genauso Bestandteil der europäischen Idee wie Europäische Kommission, Europäische Union, Parlament und so weiter.
Naja, für Italien ist es einfach. Italien hat nicht mehr eine Währung, die ständig auf und ab stürzt. Er hat eine stabile Währung, die heißt der Euro. Und hat natürlich immer noch diesen riesen Schuldenberg, den sie von den 80er Jahren geerbt hat. Aber zum Beispiel, es gibt die EZB. Und die Europäische Zentralbank ist eine Garantie für Italien, bis Italien natürlich vernünftig sich verhält.
Profitiert vor allen Dingen Deutschland vom Euro.
Deutschland, genau, weil das ist ja natürlich die Dividende vom Euro, weil es eben eine schwache Währung ist, verglichen mit dieser sehr starken Wirtschaft. Das ist das große Euro-Dividend, das hat meiner Ansicht nach die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel zu wenig gesagt, wie sehr Deutschland vom Euro profitiert hat, aber Italien ja auch. Und Italien, ich glaube, die traditionellen Parteien müssen uns einfach daran erinnern, wie wichtig es ist, dass es eine EZB gibt, die auch einen Schirm über Italien schon mal gelegt hat, ne? Also mit diesem Anleihenprogramm, Kaufprogramm, und den gibt es jetzt auch noch mal etwas raffinierter formuliert. Und das ist auch der Grund, warum die Märkte gerade so ruhig sind, obwohl wir immer noch diese Schulden haben, obwohl wir jetzt ein Riesendefizit haben. Wir haben wir haben sehr viel Bonus für Immobilien gegeben. Das haben die ehemaligen Regierungen von Giuseppe Conte den Italienern geschenkt. Und das ist schon wieder etwas, was in neuen Generationen aufgebürgt wird. Aber man muss immer wieder erklären, Europa, das sind gemeinsame Regeln. Das ist der Grund, warum wir sauberes Wasser trinken. Und sowas wird einfach nicht niemals erzählt, ne? Was Gutes an Europa. Und zweitens, naja, wir haben im Moment eine Opposition, die ist eine Katastrophe. Die ist völlig gespalten. Also zum einen haben wir Partito Democratico mit einer jungen, sehr ambitionierten Anführerin, aber die immer noch in diesen alten, verstrickten Strukturen hängen bleibt von der Partei. Und wir haben eine Fünf-Sterne-Bewegung, die immer noch eine sehr chaotische Partei ist, mit ganz verschiedenen Strömungen, ganz vernünftigen, aber auch sehr seltsamen, etwas rechten Tendenzen. Und auch, dass die Opposition nicht zusammenhalten kann und sich nicht eben auf Europa konzentrieren kann, sondern ständig zerstritten ist, das hilft auch nicht, natürlich die europäische Message rüberzubringen, ne? Also die europafreundliche Message rüberzubringen.
Rolf-Dieter Krause, Sie wollten gerade widersprechen, als ich so etwas nassforsch behauptet habe, dass die Nutznießer des Euros vor allen Dingen schwarz-rot-gold gefärbt sind.
Also das stimmt doch nicht.
Stimmt nicht.
Doch. Nein. Ich mag auch solche Behauptungen nicht. Also von der EU profitieren alle und von dem Euro profitieren auch alle.
Deutschland mehr.
Und einige profitieren besonders. Na, Italien,
also Italien kann nicht ganz so, indem es
die Währung abwertet. Also die italienische Staatsschuld liegt inzwischen fast komplett bei der EZB, was die eigentlich gar nicht darf, Staatsfinanzierung. Aber fast alle italienischen Staatsanleihen, also der größte Teil, liegt jedenfalls bei der EZB. Die müsste Italien sonst auf dem Markt unterbringen zu sehr viel höheren Zinsen.
Und wo wäre denn die Deutsche Mark heute bei der Wirtschaft, wenn es nicht den Euro gäbe, der eine viel schwächere Währung ist?
Sie haben vollkommen recht,
die wäre aufgewertet. Wo wäre der Export?
Das haben wir immer ganz gut hingekriegt in der Vergangenheit.
Also nicht so wie jetzt,
in den letzten 20 Jahren. Doch, das hat nämlich Im Gegenteil, es hat dann immer dazu geführt, dass in der deutschen Wirtschaft Reformen stattfanden, Innovationen, um diese Wechselkursveränderung wieder aufzufangen. Und das hat uns genützt. Diese Innovation ist nämlich uns abhanden gekommen. Unsere Wirtschaft ist zum Teil sehr schlafmützig geworden, und weil dieser Zwang weggefallen ist. Also das ist das ist für eine Fernsehsendung fast zu differenziert, um das auseinanderzuziehen. Ich glaube, dass der Euro eine ganz wichtige Währung ist, auch in der Welt, in der globalisierten Welt, dass es ein fataler Fehler wäre, ihn aufzugeben. Ich war damals skeptisch, ob die Regeln für den Euro eingehalten wurden. Ich glaube, ich habe mit dieser Skepsis sehr recht behalten. Aber der will auch nicht vergessen, dass auch diese Nichteinhaltung der Regeln mindestens in Deutschland zur Gründung einer Partei geführt hat, die heute rechts ist. Gut, am Anfang war die AfD vor allem eine eurokritische Partei, gegründet von Wirtschaftsprofessoren. Und die Gründer der AfD hatten mit Rechtsextremismus überhaupt nichts im Sinn. Gar nichts. Weder Herr Lucke, noch Herr Stabatti, noch Olaf Henkel oder auch die ersten Abgeordneten der AfD im Europaparlament. Das waren alles ehrbare Leute, halt mit einer anderen Meinung als die damals.
Wir sind noch in der Abteilung nationale Identität. Der Euro ist tatsächlich ja ein Feindbild für viele Parteien, rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien. Obwohl er ja vielen Menschen Vorteile bringt. In Deutschland war das der Gründungsmythos der AfD und nicht das Migrationsthema. Das ist gemeinsame Währung, die einem Vorteile bringt. Und trotzdem ist das Bewusstsein bei vielen größer, hätten wir nur unsere alte nationale Währung wieder.
Ich glaube, die Konzentration auf die Währung ist ein bisschen beiseite geschoben worden. Die Konzentration jetzt liegt auf Migration. Und zwar, wie kriegen wir jetzt die Frage der Migration gelöst? Und die rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien erkennen in Europa eine Chance. Und das ist eine Verschiebung der Position. Also vorher war, okay, wir wollen alle austreten um nationalen Identität, nationalen Grenze, auch mit einem populistischen Argument, das Volk ist näher an die Nation als in eine supranationale Institution wie die EU. Und was ist jetzt passiert ist, wir brauchen eine Strategie, um die Festung Europa, manche sprechen wortwörtlich in den Programmen über die Festung Europa, bauen zu können. Und insofern gibt es da eine Verschiebung der Prioritäten, aber auch eine Verschiebung der Strategie. Das heißt nicht, dass inhaltlich eine Veränderung gegeben hat. Bei der AfD auf jeden Fall. Also man sieht immer wieder, wie die AfD sich weiter radikalisiert. Bei anderen Parteien hat man eine Phase der Normalisierung. Jetzt fängt die Phase der Radikalisierung, teilweise mit Konkurrenten, zum Beispiel Rassemblement National und Éric Zemmour's La Reconquête. In der AfD scheint das innerhalb derselben Parteien stattzufinden. Aber die strategischen Allianzen sind jetzt ein bisschen flexibler geworden, was sie früher nicht waren.
Der doch sehr liberale polnische Regierungschef Donald Tusk fasst ja das Thema Migration im Moment so an, als sei es eine Kiste Dynamit. Also das heißt, in Polen ist das ja auch ein wichtiges Thema. Und da traut er sich, glaube ich, auch nicht so sehr, sich von der bisherigen Politik der PiS zu distanzieren. Es geht ja um die Frage bei der Asylreform, die wir jetzt im Europäischen Parlament, die durchgegangen ist, Flüchtlinge zu verteilen. Das ist für die Italiener ja gerade sehr wichtig. Aber die Polen sagen also auf keinen Fall. Und sie finden es auch schlecht, dass sie dann sozusagen Abstandszahlungen leisten müssen, wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen. Wie ist das? Ist das in Polen etwas, was das Land vielleicht sogar in einer vielleicht eher unangenehmen Weise eint? Diese Ablehnung von Migration?
Also viele sagen ja, dass Tusk sich in dieser Frage gar nicht unterscheidet von der PiS. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass die Polen gar keine Menschen aufnehmen. Wir haben ja über 1 Million Ukrainer und es hat das Land sehr verändert. Es ist natürlich jetzt eine andere Art Migration, auch wie schlimm das klingt, aber diese Menschen wurden offenen Herzens aufgenommen. Ich war, als der Krieg ausbrach, noch in Warschau und es war unglaublich. Also das waren solche Menschenmassen, die ins Land kamen, die von Familien aufgenommen wurden, Kleider wurden für sie abgegeben, wirklich. Bloß da ist die Situation ein bisschen anders. Es gibt einen gemeinsamen Feind, will ich sagen, Russland. Also man fühlt sich da mit diesen Menschen sehr nah, historisch auch sehr nah. Also es gibt tatsächlich Menschen, die Hilfe brauchen in Polen, und zwar sehr viele momentan. Ne? Das, worauf Sie jetzt anspielen, also die Entscheidung Tusks, die als sehr ähnlich zu Peace-Entscheidungen bewertet wird, ist natürlich so, weil dieses Thema eben sehr heikel ist und durch die Peace in Polen so hochgepusht wurde. Also es wurden wirklich, es fielen schlimmste Worte, ne? 2015 und in den späteren Jahren. Die Rede war durch führende Peace-Politiker von Parasiten, die ins Land gebracht werden. Das traut man sich ja gar nicht zu sagen, weil das einfach so unglaublich ist, dass das, was Sie gesagt haben, also gesprächsfähig wurde auf einer politischen Ebene. Ja. Ne? Dass Gedanken, die früher nie geäußert wurden, weil sie so schlimm sind und schon gar nicht durch Politiker, auf einmal auf die Tagesordnung kamen. Und das Thema geht Donald Tusk tatsächlich sehr vorsichtig an. Also das ist jetzt, ja, also viele hatten wahrscheinlich gedacht, er wird sich da komplett anders verhalten, hat er jetzt nicht gemacht und ja, deswegen, weil was Sie meinten, ne, dass er
wir reden ja von einem möglichen Rechtsruck in Europa durch, nach der Wahl, also oder auch durch die Wahl dann durch das Wahlergebnis sozusagen bewiesen oder sehr deutlich gemacht. Entsteht da möglicherweise ein schleichender Zersetzungsprozess, was Demokratie, was Rechtsstaat, liberale Demokratie? Nicht von gelenkter oder wie muss man sich oder was könnte da passieren? Das muss ich ja auch überlegen. Ja. Das ist ja auch für die Anhänger der europäischen Idee wichtig. Wie wehre ich mich gegen diese Entwicklung?
Der Prozess ist schon längst da. Also wir sind praktisch in dem Moment, in dem dieser Prozess explodiert. Das ist etwas, was in den letzten Jahren massiv in verschiedenen Ländern Europas durchgezogen wurde. Und da hat man auch mit einer Art Ansteckung, die nicht nur die rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien betreffen, sondern alle Parteien des politischen Spektrums. Und diejenigen, die besonders unter Druck geraten, sind die konservativen Parteien, weil die ganze Argumentation von den Rechtsextremen ist zu sagen, wir redefinieren, was Konservatismus ist. Konservatismus ist jetzt das, was wir machen, was eigentlich Rechtsextremismus ist. Und dadurch geraten die konservativen Parteien in, unter Druck. Und die Versuchung nachzuahmen ist sehr groß. Die funktioniert nicht, das wissen wir. Die funktioniert für eine Wahlperiode. Für die zweite Wahlperiode wird es nicht gehen. Das haben wir bei Sarkozy gesehen. Das sehen wir jetzt mit Macron. Frankreich ist da sehr gut. Und das sehen wir auch in anderen Ländern. Und das Problem ist, wie kann man daraus gehen? Das ist auch das Ziel Ihrer Frage. Ich glaube, die Antwort aus der Zivilgesellschaft hat schon ein Zeichen gegeben, dass es doch genug Menschen gibt, die sich dagegen stellen. Und jetzt ist die Frage, was machen die Parteien mit dieser Botschaft?
Darf ich noch was dazu sagen? Also als wir auch letztens, und das ist auch wieder diese Normalisierung einer eigentlich nicht nur einer rechtsextremen Sprache, aber auch rechtsextremen Gedanken. Mhm. Donald Tusk, wir haben ihn interviewt vor einigen Wochen, auch mit anderen internationalen Zeitungen, da war auch die Welt dabei und die Gazeta Wyborcza und so. Mhm. Und ich habe dann sehr, natürlich, weil es für uns wichtig ist, in Italien, als Italiener über das Thema Migration gefragt und er hat ganz klar gesagt, er will gegen den Migrationspakt, der ja schon vereinbart ist, er will dagegen nochmal sich stemmen. Und vor allem, ich habe ihn gefragt, was passiert denn mit den Pushbacks in Belarus, also an der belarussischen Grenze? Das ist ja absolut gegen jedes internationale Recht. Da hat sich ja Polen schon sehr, ne, und er hat gesagt, das internationale Recht muss verändert werden. Und habe ich gefragt, wie? Die Genfer Konvention, die Verfassung, das wollen Sie verändern? Und er sagt, ja, eigentlich müsste das verändert werden, denn, und so fangen auch an, glaube ich, finnische Politiker inzwischen zu resonieren, so fangen auch an, inzwischen litauische, also baltische Politiker zu denken. Sie sagen, es gibt einen Krieg, einen hybriden Krieg, der wird von Russland geführt. Dieser hybride Krieg besteht darin, dass man Migranten an die Grenze bringt und nach Europa drängt, damit sie in Europa destabilisieren. Das ist Krieg und gegen diesen Krieg müssen wir angehen. Mhm. Und da gelten die alten Migrationsregeln nicht mehr. Und zu Schluss wollte ich noch sagen, meiner Ansicht nach ist Deutschland da ein sehr gutes Beispiel, ein sehr positives Beispiel, weil Deutschland immer noch zumindest linguistische Grenzen setzt. Beispiel, also Björn Höcke ist ja jetzt unter Prozess, weil er etwas ganz Schlimmes gesagt hat. Er hat ein Motto der SA einfach so zitiert, zweimal, glaube ich, öffentlich. Ne? Also alles für Deutschland. Ja. So. Dafür wird man eben immer noch, kann man unter Prozess kommen. Er ist von einem anderen Prozess, von einem anderen Tribunal als faschistisch definiert worden. Das darf man sagen über ihn, weil er eben diese Parole benutzt. Und das sind ganz klare rote Linien. Bei uns in Italien gibt es einen Minister, das ist der Schwager von Meloni, der hat gesagt, der von ethnischem Untausch gesprochen. Mhm. Und da war erstmal nichts.
Dass ich gleich in das Hotel in Potsdam auch noch mit einladen lassen können, wo ja. AfD Politiker mit dabei waren. Das heißt also, die Grenze des Sagbaren zu verschieben, Rolf-Dieter Krause, Sie haben vorhin gesagt, Brandmauer. Da wurde ja in Deutschland drüber diskutiert. Wenn man jetzt sieht, aus welchen taktischen oder strategischen Erwägungen auch Parteien der Mitte sich überlegen, wie sie sich da positionieren wollen, spielt das im Europäischen Parlament diese Frage, dieses Symbol der Brandmauer keine Rolle?
Na, bisher ist die Frage hat sich nicht wirklich gestellt, weil bisher demokratische Parteien im Europäischen Parlament es immer wieder geschafft haben, sich in den Sachfragen zu einigen. Sie haben es geschafft, nach der letzten Wahl eine Kommissionspräsidentin zu wählen. Die Kommissare kommen aus den Ländern und werden von dort bestimmt. Und die Kommission als Ganzes ist dann auch im Europäischen Parlament bestätigt worden. Das ist alles gegangen. Die Frage ist, was ist, wenn die Mehrheiten dafür nicht mehr ausreichen und die großen Koalitionen immer größer werden müssen, damit man noch Entscheidungen treffen kann. Das ist für mich im Moment noch nicht klar. Was mich nur wundert, ist, also ich sage Ihnen, Sie sprachen von Höcke, in Thüringen stört das seine Wähler nicht, dass er ein Faschist ist. Das ist das Beängstigende. Denen ist das egal. Die sagen, Faschismus stimmt. Ich will ihn trotzdem. So. Und das haben sie mehr oder minder in fast allen ostdeutschen Bundesländern so. Aber nicht nur da. Also in Hessen haben wir auch 20% AfD gehabt bei der Landtagswahl. Und die haben da auch nicht anders geredet. Das ist nicht, also auch nicht zu glauben, das sei ein ostdeutsches Phänomen, das ist auch falsch. So, und mich stört dabei, dass die paar anderen, wissen Sie, die Rechtsextremisten sind, wie sie sind. Die Frage ist, wie wehren sich eigentlich die anderen? Mhm. Haben Sie im Moment eine Auseinandersetzung in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land, in der es darum geht, was passiert eigentlich, wenn die Erfolg haben? Genau. So, ich höre davon nichts. Ich meine, wir haben eine große, ehemals große Volkspartei wie die SPD, die mit Europa nichts anfangen kann. Nichts. Stimmt. Und das können Sie am besten daran sehen, dass die einfach gesagt haben, wir hätten jetzt eigentlich mal das Recht, einen deutschen Kommissar zu benennen mit dieser Koalition. Aber nee, wenn die von der Leyen da Präsidentin werden kann, dann soll sie das bleiben. Das hat die CDU nie gemacht. So, und wenn Sie mal gucken, ich habe mir vor ein paar Tagen noch mal angeguckt, wer kandidiert da für die SPD. Das sind Leute, die sind zum Teil 3-4 Legislaturperioden im Europaparlament. Die sind nicht nur nicht mit ihr, also die kennt hier nicht nur kaum einer, sondern die sind auch mit ihrer Partei nicht vernetzt. Die Berliner SPD wurschtelt vor sich hin und die Brüsseler SPD wurschtelt auch vor sich hin. Beide finden sich toll.
Das heißt, dann stimmt das doch so. Der Satz von 1979
und noch. Und das ist bei den anderen Parteien auch so.
Bei der ersten Wahl zum Europäischen, dann hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Also das heißt, also
das wird nicht.
Nein, das ist, ich meine ja nicht Sie, sondern ich meine nur, dass also diese Personalauswahl und die Professionalisierung, auch die Bekanntheit, auch die Stärke einer Politikerin und eines Politikers im Europäischen Parlament doch, jetzt wenn man von Ursula von der Leyen Absicht doch oder einigen anderen doch nicht besonders gut entwickelt ist.
Ich wollte ganz gerne zurück zu dem Punkt kommen, was
wir haben
man.
Leider nur noch eine Minute.
Oh.
Was man, schließen Sie es ruhig ab.
Ganz kurz. Was machen die anderen Parteien? Und ich glaube, die haben sehr lange mitgeschwommen. Und jetzt, wenn Manfred Weber zum Beispiel wie im März sagt, wir haben eine Brandmauer gegen die AfD, aber gleichzeitig Giorgia Meloni von der Fratelli d'Italia als mögliche Partnerin sieht, dann funktioniert das nicht. Also das ist jetzt die Frage, was müssen Sie machen? Ja?
Das werden wir erst nach dem 9. Juni, wenn überhaupt dann schon wissen. Ich bedanke mich bei Magdalena Gorsch-Palokat, bei Paula Thiel, bei Tonia Mastroboni und bei Rolf-Dieter Krause. Vielen Dank, dass Sie hier waren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich weise Sie noch auf ein wichtiges Ereignis in dieser Woche bei Phoenix hin. Ab Samstag 10.45 Uhr Live-Übertragung vom FDP-Bundesparteitag in Berlin. Da könnte es turbulent werden. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade darin, passt zum Thema heute auch die Rede von Emmanuel Macron an der Sorbonne in Paris, Wiederauflage der Rede von 2017. Es geht natürlich um uns und um Europa. Bleiben Sie bei uns.